Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Filmpodcast. Mit dabei 42. Marcel aka Tenendo, guten Tag.
Hallöchen, und auch mit dabei Timon aka Klängern, wieder mit am Start.
Guten Tag, guten Tag. Ja, schön, es wird eine tolle Folge heute, ich habe richtig Bock.
Ganz besonders, weil wir, ich freue mich einfach auf die Folge aus verschiedensten Gründen, aber ich sag mal, allen voran, sollen wir direkt
droppen? Ja, komm,
ich bin aufgeregt, denn ich bin seit neuestem ein Riesenfan von Bochum, Timon. Ich bin ein Riesenfan von Bochum geworden, der VfL ist einfach ein großartiger Verein.
Hast ja hier die Grönemeyer-Hymne rauf und runter gehört.
Natürlich, ja, habe ich mir auf Platte geholt hier und das da ist schon quasi fast durchgehört. Ja, die Platte ist schon fast abgenutzt. Ja. So oft habe ich das Lied
Was
gehört.
Was Marcel sagen möchte, wir waren hinter den Kulissen ein bisschen fleißig. Wir haben uns mal, ohne euch Bescheid zu sagen, mal ein bisschen was gekümmert.
Genau. Soll ich übernehmen?
Ja,
okay. So ein aufregender Moment. Leute, wir haben jetzt Folge 65 hier gerade. Folge 65. Ich weiß nicht, ob ihr alle Folgen gehört habt von unserem Podcast, aber wenn man mal zurückdenkt, 64 Folgen, da hat das Ganze hier ein bisschen anders angefangen. Wir haben zusammen mit Publikum diesen Podcast aufgenommen und das war auch ursprünglich der Gedanke. Wir wollten eigentlich einen Podcast im Live-Format machen und mit Publikum über Filme sprechen und irgendwann ist dann natürlich die lustige Pandemie gekommen, bei der wir alle so viel Spaß hatten. Dann haben wir das Format so ein bisschen umgestellt, was ja auch ganz gut funktioniert. Aber wir wollen zurück auf die Bühne und wir haben jetzt monatelang verhandelt und gesucht und ausprobiert und geguckt, wo ist das neue Zuhause vom 42 Podcast und wir haben es gefunden.
Ja. Du hast ja immer sehr kritisch hier darüber geredet, ja, wir gehen nicht mehr in die großen Ketten, wir haben da keinen Bock mehr drauf und so. Ja. Wir wollen die Independent-Kinos unterstützen. Und wir haben es endlich hinbekommen. Und zwar, hast du schon angeteasert, in Bochum gibt es nämlich wunderbare Kinos, die ja quasi zusammengehören, aber für sich unabhängig sind, weil jedes so seinen eigenen Schwerpunkt hat. Es gibt das Casablanca, das hat Indie-Filme. Es gibt das Capitol, da gibt es so ein bisschen mehr die Pop-Sachen. Es gibt das Metropolis, da laufen alte Sachen. Und irgendwann, nämlich am 5.7. laufen auch wir da, nämlich im Metropolis. Es gibt wieder ein 42-Podcast-Live-Event. Da könnt ihr dabei sein. Jawohl! Die Tickets sind ab jetzt verfügbar, wenn ihr in die Beschreibung dieser Folge geht oder auf Instagram werden wir den Link teilen oder auf 42podcast.de oder auf der Seite von Metropolis.
Genau.
Da findet ihr überall diese Tickets und dann können wir ein wunderbares Live-Event machen. Es gibt davor die Aktion, weil wir ja immer unseren besten Listenfilm haben. Müssen wir eigentlich spoilern an der Stelle?
Ich weiß nicht, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Sollen wir es verraten?
Ja, müssen wir ja, damit die Leute ja wissen, was sie sich holen müssen.
Ja, stimmt eigentlich schon. Ja gut, okay, da müssen wir wohl immer vorab sagen, welche Filme auf den Events laufen. Denn wir haben es so arrangiert, früher war es ja so, muss man auch einfach sagen, wir saßen alle zusammen für mehrere Stunden im Saal und jeder war irgendwie gezwungen, den Film mit uns zu gucken. Und dadurch, dass wir halt ja hier eine konkrete Liste haben, die wir abarbeiten, können wir halt auch sagen, okay, es muss nicht jeder den Film gucken, aber wer möchte, darf natürlich auch den Film von der Top-Liste, der dann zu dem passenden Event passt, vor dem Event noch mit genießen.
Genau.
Und das wäre beim nächsten Event der Film
Singin' in the Rain, dann ist man bestens vorbereitet und wir haben es halt so arrangiert, dass im Metropolis vorher Singin' in the Rain läuft und dann kommt unser Podcast-Event. Wenn ihr beides gucken wollt, holt euch einfach jeweils ein Ticket für den Film und jeweils ein Ticket für unser Podcast. Wenn ihr nur in den Film wollt, holt euch nur ein Ticket für den Film. Wenn ihr nur zu uns wollt, holt euch nur ein Ticket für uns. Aber ihr habt die Chance auf jeden Fall beides zu gucken. Läuft quasi mit einer kleinen Pause direkt hintereinander. Und genau. Dann seid ihr bestens vorbereitet. Fünfter, siebter.
Jetzt mal kein Quatsch hier, nicht, dass die Tag vorher da sind.
Genau, also. Um 18 Uhr geht der Film los, um 20.15 Uhr sind wir da. Wir haben uns noch ein bisschen was überlegt. Es wird, glaube ich, sehr, sehr cool. Wir haben auf jeden Fall Bock, dass ihr wieder am Start seid. Ist ein kleiner Test, um zu gucken, wie das Ganze läuft, ob wir es noch hinbekommen, ob ihr Bock habt. Und,
richtig.
Ja, ich freue mich da sehr drauf. Ich glaube, das wird sehr, sehr witzig. Das Kino ist übrigens direkt im Bahnhof gelegen. Das heißt, alle, die mit Bus und Bahn anreisen, haben da, glaube ich, einen großen Vorteil auch.
Ja, allgemein sind die Kinos ja alle auch sehr nah beieinander. Das ist ja da am Bermuda-Dreieck in Bochum. Und alle sehr gut erreichbar. Und eins müssen wir festhalten, die letzten Male, wo wir über unsere tollen Kinoerlebnisse gesprochen haben hier in dem Podcast, es waren immer einer von diesen drei Kinos.
Ja, stimmt. Benjis also, haben wir da gesehen.
Wir haben Benjis gesehen, ich habe Guardians da gesehen, ich habe die Frau im Nebel dort gesehen. Also es war jedes Mal ein Genuss und dementsprechend bin ich auch wirklich froh, dass wir halt so eine coole Kinokette in Anführungszeichen unterstützen können. Das ist ja keine richtige Kette, aber eine Firma mit Herz, sage ich mal, die fürs Kino brennt, für die Filme brennt und wo wir uns sehr zu Hause fühlen und ich hoffe, ihr euch auch. Und dementsprechend ist das, glaube ich, eine Win-Win-Situation für uns alle. Dementsprechend vielen Dank an der Stelle und auf eine großartige Kooperation, Timon.
Ja, ich möchte ganz kurz sagen, für den Preis nochmal, falls die Leute sich das fragen, falls ihr den Film gucken wollt, haben wir den Preis noch ein bisschen drücken können. 6 € für das Ticket. Und wenn ihr beim Live-Event dabei sein wollt, weil wir müssen Techniker bezahlen, wir müssen den Saal bezahlen und allen möglichen Zeug.
Genau.
8 € pro Karte. Wir haben gesagt, wir wollen ungefähr so teuer sein wie ein Kinobesuch.
Hallihallo, ein kleiner Einwurf von meiner Seite hier aus dem Schnitt. Entschuldigung, dass ich hier kurz unterbreche an der Stelle. Es hat sich eine Kleinigkeit geändert. Ursprünglich war geplant, dass ihr online schon das Kombi-Ticket, also quasi den Film vorher und das Event in einem zusammenkaufen könnt. Das hat leider nicht geklappt. Ihr werdet den Film auch für 8 € auf der Website finden. Aber wenn ihr online euer 42 Podcast Live-Ticket sichert, könnt ihr dann einfach zur Kasse gehen, wenn der Film läuft. Ne? Also 18 Uhr startet der Film am 5.7. Im Metropolis und um 20.15 Uhr kommen wir dann dazu. Und wenn ihr früh genug da seid, ne, denkt dran, die Tickets sind immer noch ausverkauft, bekommt ihr aber diesen Rabatt, also quasi diese statt 8 €, 6 € für den Film an der Abendkasse. Nur, dass ihr das wisst und euch nicht wundert. So, ich bin schon wieder weg. Geht sofort weiter. Haut da rein, ne? Viel Spaß noch. Marcel, übernehme bitte. Genau, dafür ist es aber auch geplant, dass der Podcast länger geht als die normalen Versionen. Ihr werdet den Podcast aber natürlich auch hier wieder an dieser Stelle dann hören. Also wir nehmen das, was vor Ort passiert, auf und ihr erhaltet die Folge ganz normal hier als Special-Folge dann hochgeladen in verlängerter Version.
Genau.
Außer Timon meckert während des Events, dass wir eine Stunde schon um haben und aufhören müssen.
Ganz ich muss dringend. Jetzt los.
Ich muss jetzt los, mein Hund muss noch Gassi.
Ja, und ich wollte sagen an der Stelle, schöne Grüße leider an die Filmpassage in Mülheim, die uns damals ein Zuhause war und jetzt leider zumachen musste wegen Corona.
Ja, leider.
Aber ich glaube, wir haben einen würdigen Nachfolger gefunden.
Absolut. Ich hoffe, allen Mitarbeitern von damals geht's auch gut. Wir haben ja leider nicht mehr viel von allen gehört. Das war ja so, ist ja so im Sande leider verlaufen, als der Laden zugemacht hat. Ist so ein bisschen unser Herz gebrochen, weil das schon eine sehr lange Kooperation ja auch mit mir vor dem Podcast war. Und deswegen, aber wir freuen uns, dass wir jetzt ein neues Zuhause gefunden haben. Alle sind da irgendwie mit Herz und Seele gerade dabei und haben alle richtig Bock auf die Geschichte und Bock auf euch, dass ihr dabei seid. Deswegen freuen wir uns und sichert euch eure Tickets, limitiert natürlich, ja, erstmal nur ein Event geplant, deswegen, wenn ihr dabei sein wollt, gönnt euch.
Ja, und der Saal hat auch nicht unendlich viele Plätze, wir haben jetzt nicht da die 600 Platz IMAX
Leinwand. Nächste Mal dann irgendwann IMAX in London oder so, wo du warst mit
4000 Plätze, Orgelspieler.
Mit Orgel, genau, mit Orgel mit dabei, alles drum und dran.
Hast du nicht irgendwie so ein kleines Keyboard oder sowas mitbringen kannst, vorher ein bisschen Orgel spielen kannst?
Ja, warte, hier, kann ich sofort machen.
Ist wie London. Ich fühle mich wie in London.
Ja, ne?
Toll.
London Bridge is falling down. London Bridge is falling down, falling down, falling. Ja, reicht dann auch jetzt, ne? Entschuldigung. Ja, bringe ich dann mit zum Kino-Event.
Super, ich freue mich. Ja. Ah, das wird toll. Ich freue mich.
Ich freue mich auch. Aber Timon, bevor wir uns jetzt hier zu sehr freuen, auf was wir in der Zukunft liegt, was hast du denn in der Vergangenheit gemacht?
Ich habe Filme geguckt. Ja, ich habe 2 Filme geguckt, über die ich heute mit dir reden möchte. Du darfst jetzt wählen. Ich habe einen und einen anderen.
Okay, zerbricht mir einer von den beiden das Herz.
Ich habe letztens, in der vorletzten Folge, glaube ich, gesagt, ich gucke einen, der wird dich, glaube ich, freuen, dass wir darüber reden.
Aber willst mich nicht jetzt im Endeffekt?
Nee, also ich weiß, also ich glaube, du magst ihn sehr gerne. Wir haben darüber auch schon im Podcast mal drüber geredet.
Ja, dann hau raus jetzt. Was hast du geguckt?
Ich habe mir Hook angeguckt.
Ah, hast du ihn nachgeholt jetzt, also nachdem ich drüber gesprochen habe?
Ja, genau. Ich bin gerade in der Phase, ich muss die Filme nachholen, die ich noch nicht geguckt habe, damit ich hier einen Haken hintersetzen kann. Und irgendwie wurde relativ oft über den Film geredet. Du hast ihn ein paar Mal erwähnt, in den Kommentaren bei Instagram wurde er erwähnt. Und irgendwie auch immer sehr wohlwollend. Und ich bin sowieso nicht so in der Welt der
wohlwollend? Ach so.
In der Welt der Robin Williams-Filme bewandert.
Ja.
Also der hat ja eine sehr bunte und bekannte Filmografie. Ja. Und das war irgendwie alles nicht so ganz meine Zeit. Also in dem Alter, wo man dann so anfängt, Filme zu gucken, waren das halt einfach nicht so meine Filme. Und danach habe ich die halt nie nachgeholt. Und jetzt habe ich gesagt, komm, setz dich hin, guck Hook.
Kuckuck. Kuckuck. Oh, das ist nicht schlecht. Das wäre doch ein guter Name für die Folge gewesen, wo ich über Peter Pan geredet habe. Ey, Kuckuck.
Ich meine, wir können die Folge heute noch Kuckuck nennen.
Oh, schön. Das ist so einfach, aber so schön. Ja, Entschuldigung.
Er funktioniert aber auch nur im Audio. Gelesen klappt er gar nicht.
Nee, das stimmt schon. Ja.
Für die Leute, die den auch gucken wollen, den gibt es gerade bei Netflix im Abo. Und ich hatte jetzt gar nicht so viel erwartet, der ist bei IMDb mit 6,8 bewertet, aber ich fand den richtig, richtig cool. Und ich hatte auch so ein bisschen Schiss, wenn er mir nicht gefällt, dann bist du irgendwie auch vielleicht ein bisschen traurig oder so. Ja.
Aber das muss jetzt kein Richtwert sein. Also wenn ich mal enttäuscht bin, dann bin ich mal enttäuscht. Da brauchst du jetzt nicht für die Filme dann gut finden, damit ich nicht enttäuscht bin. So, ne?
Nee, das mache ich dann auch nicht, aber es tut mir dann trotzdem leid. Aber mir hat er sehr viel Freude gemacht. Also ich fand den wirklich sehr, 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 sehr liebevoll gestaltet.
Absolut,
also die Sets und das Schauspiel und die Musik und so, das wirkte so richtig traumhaft, weißt du?
Genau.
Und da ist mir dann auch noch aufgefallen, der ist ja von Steven Spielberg. Und der hat das ja auch oft in seinen Filmen so als Motiv, dieses, ja, als würdest du so ein bisschen durch so Kinderaugen gucken. Ne? Also, dass sich Kinder gewünscht hätten, ihre Geschichten, die sie sich immer so vorstellen, so zu sehen. Also das hat's ja bei E.T. Oder bei
anders. Goonies.
Bei den Goonies, ja. Oder auch Ready Player One ist ja auch so ein bisschen so eine moderne Kindheitsfantasie, weißt du, diese Welt, wo man dann so abtauchen kann und so. Und ja, also ich fand ihn richtig, richtig cool. Ich mochte Robin Williams sehr gerne. Ich mochte Dustin Hoffman sehr, sehr gerne. Ich habe nicht ganz verstanden, warum er nur Hook heißt, weil ja das eigentlich dieses Gegenspiel ist zwischen Peter Pan und Hook. Also es geht darum, Peter Pan in Form von Robin Williams ist erwachsen geworden, ist aus Nimmerland raus und hat vergessen, dass er Peter Pan war und ist jetzt Peter der Anwalt geworden, zwei Kinder, Frau und dann kommt Hook und entführt seine Kinder nach Nimmerland und da muss er zurück die Magie wiederfinden und die dann retten. Und ich fand alles sehr, sehr drollig an diesem Film. Ich fand ihn richtig süß, ich fand ihn richtig schöner Kinderfamilienfilm. Hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Und also es klappt auch sehr gut, dass man in dem Fall, was mir sonst oft fehlt, so eine emotionale Bindung zu den Charakteren aufbaut. Weil er natürlich am Anfang so ein bisschen kalt ist und eine sehr gute Charakterentwicklung hinlegt, weil du mit den Kindern, die entführt wurden, natürlich eine sehr gute emotionale Bindung aufbauen kannst. Ne? Weil er glaubt nicht daran, dass er Peter Pan ist. Er möchte eigentlich damit auch gar nichts zu tun haben, auch nicht mit dem Captain und so, aber der hat halt seine Kinder. Und dann merkt er langsam, okay, irgendwie muss ich halt was machen. Und dann findet er so seine Kindheit zurück. Und das finde ich sehr, sehr schön gemacht.
Ich finde das auch eine viel bessere Story als die ursprüngliche Peter Pan-Story, wenn ich ganz ehrlich bin. Muss ich mal ganz ehrlich droppen.
Ja, ich meine, die funktioniert ja nur, weil es die ursprüngliche gibt. Weil man darauf halt aufbauen kann. Ja. Ne? Aber also, wenn man das so als Fortsetzung sieht, wirklich sehr, sehr geil gemacht. Und ich finde auch schön, also die Sets, das Schiff und der Wald und sowas, das ist so detailliert gestaltet, ohne CGI. Und da saß ein Bühnenbildner richtig, richtig lange dran, was die da an Kostümen zusammengezimmert haben. Und das vermisse ich so ein bisschen, weil das lässt den Film so richtig, richtig zauberhaft und wertig auch wirken. Und fand ich sehr, sehr cool.
Das ist ja das, was ich auch hier eigentlich regelmäßig predige. Ne? Weniger CGI, mehr handgemacht. Auch wenn es ein bisschen manchmal sieht's natürlich nicht so hardcore echt aus, aber ganz ehrlich, ich habe lieber ein leicht unrealistisch aussehendes Filmmonster, ja, als der pure Realismus in CGI. Weißt
ich du? Meine, der Film geht darum, dass ein Pirat von einem fliegenden Jungen die Kinder entführt. Da ist es jetzt mit dem Realismus sowieso ein bisschen weit her. Und dann ist das auch voll okay, dass das jetzt nicht oder dass das alles so ein bisschen besonders aussieht.
Ja, aber ich meine, also man muss sich halt auch immer auch auf ein Märchen einlassen können.
Das es ist
halt
ein Märchen, es ist auch, ne? Alles ein bisschen drüber, einfach so, genau. Von der Gestaltung. Und das passt halt sehr gut in diese Welt.
Genau. Und deswegen, ich hatte den Film zum ersten Mal als Kind gesehen, dann verlierst du dich da auch einfach drin, ne? Weil es ist genau wie du sagtest, man sieht diese Welt durch Kinderaugen und es ist alles so bunt und so, also man möchte einfach auch als Kind irgendwie dabei sein und dieses Abenteuer miterleben, und das macht die Filme von damals einfach aus, und das ist einfach das, was die neuen Filme nicht geschafft haben bei mir. Wenn man das nochmal mit Peter Pan und Wendy vergleicht, der Film war reine kommerzielle Scheiße. Da war keinerlei in irgendeiner Weise mal Liebe drin. Da war eine gute Diversität drin, okay, aber das war es auch.
Aber du merkst auch, dass Robin Williams und Steven Spielberg das mit sehr, sehr viel Liebe halt gemacht haben. Die sind da halt rangegangen, weil die da Bock drauf hatten, glaube ich zumindest, weil das fühlt sich auf jeden Fall so an. Und wenn man da halt viel Liebe reinsteckt, dann merken die Zuschauer das am Ende auch. Und wenn du es halt nur machst aus Kalkül, damit du hier wieder Content für deine Plattform hast, dann merkt man das halt auch.
Absolut. Deswegen immer besser, wenn du für deine Sache brennst und immer ein bisschen mehr machst, als du eigentlich musst, und das merkt dann auch der Zuschauer am Ende.
Und wie gesagt,
aber das freut mich, dass,
Dustin Hoffman hat mir, also wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte sonst nicht viel mit ihm gesehen. Ich kannte ihn vor allen Dingen aus Rain Man. Da spielt er eine ganz andere Rolle. Aber das war ein sehr, sehr cooler Hook, fand ich.
Ja, aber es ist gut, dass der Film dich gehookt hat.
Ja.
Freut mich. Das freut mich. Da kannst du so viele schöne Wortwitze mitmachen. Aber Leute, wenn ihr eins jetzt mitnehmen könnt aus dieser Besprechung, ist Kuckuck. Großartig. Ich finde es großartig. Ja. Also ja, was hast du denn noch gesehen?
Und dann habe ich noch einen zweiten Film gesehen, weil ich dachte, hier Klassiker nachholen, Steven Spielberg. Ich hab ihn noch nie gesehen, Der weiße Hai. Zack, rein da. Habe ich mir auch angeguckt. Ich muss mal gucken, ich glaube, bevor ich jetzt Bullshit laber, aber den könnt ihr auch aktuell im Abo gucken. Zack, zack, zack. Ach scheiße, jetzt habe ich in der falschen App geguckt. Moment, das ist Vorbereitung.
Ich kann ja schon mal erklären, worum es im weißen Hai geht. Es geht um einen weißen Hai.
Das ist sehr gut, ja. Der weiße Wal, nein.
Der weiße Wal?
Der weiße Hai, da. Nee. Den haben sie rausgenommen, glaube ich, aus dem Abo. Oder ich habe mir den ausgeliehen. Okay, na gut.
Keine Ahnung, ich habe den hier auf Blu-ray stehen.
Es geht um eine Kleinstadt am Strand. Und da sind große Vorbereitungen. 4. Juli steht an, großer Nationalfeiertag. Aber dann verschwinden Menschen, und damit gesagt, war das vielleicht ein Haiangriff? Und der Bürgermeister sagt, nein. Und dann verschwinden aber mehr Leute und der Hai wird gesehen, und dann merken die Leute, fuck, wäre mein Problem. Und dann geht's auf Haijagd. Ich hatte den vorher nie gesehen, ich wusste aber natürlich, worum es geht. Ich glaube, das kann man so...
Verstehe ich gar nicht, dass du das von alleine herausgefunden hast, bevor du den Film gesehen hast.
Ja, zumal man ja auch sehr viel popkulturelle Referenzen halt mitbekommen, weil das war ja so der erste Blockbuster, stand sogar in den Fun Facts, dass das der erste richtige Blockbuster wo die Leute halt so anstanden über Blöcke hinweg vor dem Kino, auch mega dumm, dass sie den damals im Winter veröffentlichen wollten, gut, dass er dann verspätet im Sommer kam, weil, also das macht ja gar keinen Sinn, den im Winter zu bringen einfach.
Ja, absolut, es gibt ja auch einfach Sommerfeelings zwischendurch, ne, ist ja auch viel am Strand und, am Meer und
Der hat übrigens nicht diese Metaphorik von, oder dieses Thema von Steven Spielberg, dieses durch Kinderaugen, weil da eigentlich nicht viel Kinder vorkommen und also klar, so, ein großes Seeungeheuer, aber ist schon eine sehr erwachsene Geschichte. Man muss aber sagen, immer noch sehr aktuell, dieses, es ist eine große Gefahr, die uns umbringen kann. Nein, das würde dem Geschäft schaden, wenn wir da jetzt Maßnahmen einleiten. Da wird bestimmt nichts passieren. Oh, es ist etwas passiert. Mist. Danke, Bürgermeister. Vielen Dank, dass die einfach ignoriert wurden, die Warnung. Der ist von 75. Ich muss sagen, also ich fand ihn in gewisser Form cool, weil er auch so ein Nostalgiefaktor mitbringt, ohne dass ich den schon mal gesehen hatte. Und er war für die damalige Zeit ja auch sehr revolutionär, auch dieses riesen wie nennt man das, Konstrukt des Hais, das wird ja nachgebaut und so. Ja. Und der kommt ja erst relativ spät vor, weil es ja sehr teuer war und so. Ich muss aber sagen, man kennt ja jetzt schon viele Filme und da wirkt es halt noch so, man merkt, dass der ein bisschen älter ist, der Film. Weißt du? Und ich hatte ja zum Beispiel auch Sharktopus geguckt.
Schon. Ja, oh Gott, bitte kein Vergleich jetzt.
Aber es ist ja sehr ähnlich. Es ist ja von der Erzählweise, von der Geschichte sehr ähnlich. So, oh, da ist ein großes, bedrohliches Tier. Nee, bestimmt nicht. Ah, da ist das Tier, es tötet Menschen. Oh nein, wir müssen was dagegen machen. Die Story ist ja
wirklich. Aber da kann der weiße Hai ja nichts.
Genau, für, ne? Genau. Aber das hatte ich halt so ein bisschen immer im Hinterkopf, weißt du?
Ja.
Und ich muss sagen, Sharktopus war mega trashig. Also wirklich, ich fand's ja auch scheiße. Beim weißen Hai hatte mir aber manchmal so ein bisschen die Professionalität noch gefehlt. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass er noch zu wenig Budget dafür hatte. Aber der wirkte manchmal in Ansätzen so ein bisschen auch wie so ein Indie-Film. Und da hätte ich mir noch so ein bisschen mehr, ja, Hochwertigkeit oder so gewünscht. Ja. Oder ein bisschen besseres Schauspiel vielleicht auch an manchen Figuren. Ich fand den Hai aber sehr, sehr cool. Also Props an den. Der sah erstaunlich realistisch dafür aus. Ja, ich gucke gerade, der hatte 7 Millionen Budget. Das ist, glaube ich, echt nicht viel gewesen für 75.
Ja, wobei, das 7 Millionen ist für 75 eigentlich doch schon eigentlich gut bezahlt. Ne, das ist ja jetzt heutzutage natürlich nicht mehr, aber ich glaube, zur damaligen Zeit war das nicht wenig Geld.
Denkst du?
Ja, also was man halt einfach sagen muss, ist, ich finde, an manchen Stellen hast du schon recht, an manchen Stellen ist er nicht so geil gealtert. Aber wenn man so sich mit der Geschichte des Films beschäftigt, ja, ja, und was der ausgelöst hat. Der hat ja nicht nur eine Massenhysterie ausgelöst, was Haie angeht, was jetzt nicht so der positive Aspekt war. Ja,
das war wirklich das Schlechteste, was im Tier passieren konnte.
Genau, aber er hat halt auch viel für die, für Hollywood getan, für Filme, allgemein für Filmemacher und natürlich auch für Steven Spielberg, der ja mit dem Film eigentlich so, wenn man mal so durch seine Regie-Filmografie geht, der hat vorher sehr viel Fernsehen gemacht. Und das war so, glaube ich, der Knackpunkt. Danach kam die unbeheimliche Begegnung der dritten Art, Jäger des verlorenen Schatzes, E.T. Und so weiter. Ne? Also dann ging seine Karriere eigentlich steil bergauf. Und also auch viele Kniffe, also auch viele kameratechnische Kniffe. Ich mag diese Szene immer noch total, wo sie diesen Vertigo-Effekt mit eingebaut haben. Ne? Also die Kamera fährt nach vorne und das Objektiv dreht zurück. Und dann ist da dieser Typ, der, ich glaube, der nimmt eine Brille ab und sieht den Hai dann zum ersten Mal oder so. Ich weiß nicht, ob du die Szene weißt.
Oh, weiß ich gerade gar nicht, was du meinst.
Ja, ist eine sehr ikonische Szene, die eigentlich oft zu sehen ist, wenn es um den Film geht. Also auch da mit Kamera viel gemacht und allen voran eine Bedrohung oder eine Stimmung aufbauen, ohne dass man den Hai überhaupt sieht.
Da wollte ich noch drauf eingehen, genau. Also der genau. Soundtrack, ich glaube, der hat ja auch, wenn ich das gerade richtig sehe, der hat ja auch zu Recht den Oscar gewonnen, John Williams.
Genau. Mit das nicht hier auch der Kerl gemacht, wie heißt er nochmal, James?
John Williams,
ja, genau.
Genau. Also sehr ikonisches Theme auch einfach kreiert dabei.
Genau.
Ich muss sagen, ich kannte, also das Lied kennt man ja. Es war so ein bisschen Spoiler, weil das ja immer kommt, wenn der Hai kommt. Aber es gibt auch Szenen, wo die Leute sagen, der Hai! Und dann wartest du und das Theme kommt nicht. Und dann weißt du, okay, es ist gar nicht der Hai. Und dann merken die Charaktere, es ist ja gar nicht der Hai.
Die Musik ist ja gar nicht dazu.
Ja, ja, genau. Hä? Kann ja gar nicht der Hai sein. Mach doch mal keine Panik hier. Das Theme läuft doch gar nicht.
Ich bin doch, sorry, wenn ich immer wieder die Kreuzverweise zu SpongeBob machen muss, aber kennst du die Folge mit der Riesenmuschel, wo dann dieses Orchester plötzlich anfängt und die Muschel nur kommt, wenn das Orchester spielt? Nee, wo die auf dem Boot sind?
Nee,
kein Oh ja, nicht. Egal. Ja, das ist so Querverweis, ist dann Mr. Krabs dreht durch, weil er seinen ersten Dollar irgendwie an so eine Riesenmuschel im Meer verloren hat. Und dann jagen die und dann geht so eine Tür auf, das ist ein Riesenorchester und spielt diese Musik und dann kommt die Muschel.
Habe ich bestimmt irgendwann mal gesehen. aber es hat so viele Elemente drin. Also dieses, dass hin und wieder Leute auch einfach bluten, um diese Referenz zu der Haijagd zu biegen. Oder ja, wie dieser alte Seemann sehr besessen davon ist, diesen Hai zu töten, weil er schon sehr, sehr düstere Erfahrungen mit Haien gemacht hat, so Moby Dick-mäßig. Also schon cool gemacht, aber ist für mich jetzt nicht hundertprozentig geil gealtert. Ich habe dem eine 7 gegeben.
Ja, ich glaube, das ist verdient.
Es gibt bestimmt auch viele, die dem eine 10 geben, weil die sagen, ja, der ist so ikonisch. Ich kann das halt nicht ganz ausblenden, aber ja.
Das ist, wie gesagt, einfach ein wichtiger Film für die Filmgeschichte. Nicht ein perfekter Film, deswegen war der wahrscheinlich auch noch nicht auf unserer Liste. Den würde man jetzt nicht als, keine Ahnung, Schablone für den geilsten Film aller Zeiten nehmen. Aber er hat viel in Gang gesetzt und das muss man ihm halt zugute halten. Und man kann ihn sich immer noch gut angucken nach, lass mich nicht lügen, 20, 25, 35, fast 40 Jahren. Was man allerdings über die nachfolgenden Filme dann nicht mehr sagen kann.
Aber aus meiner Sicht. Die sind ja auch nicht von ihm gemacht, ne? Würde ich jetzt einfach mal ausklammern.
Die sind nicht mehr von Spielberg, aber trotzdem wurde das Franchise dann auch ausgeschlachtet. Wurde ja auch als Querverweis dann in Zurück in die Zukunft 2 mit angegeben, wo dann, glaube ich, der Weiße Hai 15 lief oder so in dem Kino da 2021 oder wo sind die da hingeflogen. Ja, auch sehr witzig.
Ich gucke gerade noch mal, weil ich das mal wissen wollte. Dafür sind wir auch hier. Der nächste Film war ja von Steven Spielberg, hast du gesagt, die unheimliche Begegnung der dritten Art. Genau. 2 Jahre später. Der hatte ein Budget von 20 Millionen. Also die haben gemerkt, ja, der Weiße Hai war erfolgreich, gib ihm ein bisschen Kohle. Ich glaube, das hätte dem Film auch gut getan. Aber ich glaube, ja, ich meine, das ist, was hast du gerade gesagt? Viele Jahre her.
Ja, knapp 40 Jahre.
Ja, nee.
Nee, länger. 50. Länger als 40. 50. Ja, fast also 50. Rechnen ist heute nicht so mein Ding. Das macht aber auch nichts.
Krass, die Leute, die 50 sind, die waren da 1 oder so, als er ins Kino kam. Krass. Das heißt, du musst jetzt 70 gewesen sein, ungefähr, um den da gesehen zu haben.
Sollen wir einfach aufhören zu rechnen? Ich weiß nicht mehr, ob das stimmt.
Ja,
ich habe doch keinen Bock nachzurechnen, wenn ich bin.
Nein, das stimmt. Warte. Nein, 48 Jahre ist er alt. Ja, das stimmt doch.
Ja, aber Leute, die jetzt 50 sind, waren dann ja nicht 1. Aber
ja, 2. Da waren so 2, als er rauskam. So, schreibt uns bitte nicht deswegen. Ja, das waren die beiden Filme, die ich gesehen habe. Hook und der Weiße Hai. Zweimal Steven Spielberg. Zweimal wieder was abgehakt von der Liste.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich schon fast ein bisschen schlecht, weil du bringst in den letzten Folgen so viel guten Shit mit. Ich meine, ich habe die meistens auch alle schon gesehen.
Eben.
Deswegen fällt es mir langsam ein bisschen schwer, gute Sachen zu finden, wenn ich ehrlich bin.
Ja, also, das ist so ein bisschen, wir laufen gerade Marathon und du bist ein paar Kilometer vor mir und jetzt muss ich mal ein bisschen einen Zahn zulegen, aufholen. Damit ich aufhole, genau.
Ja. Und das ist aber auch nicht schlimm, weil du bringst die Klassiker dann nochmal ran, wo man nochmal drüber sprechen kann, ist ja auch gar nicht schlecht, finde ich persönlich.
Ich schaue ja auch ein bisschen, welche Klassiker ich gucken möchte, die vielleicht nicht auf unserer Liste irgendwann kommen, weißt du? Also Hook wäre jetzt nicht unbedingt drauf gewesen. Oder der Weiße Hai kommt so spät, ich glaube, der bis dahin,
Hast du Goonies gesehen?
Auch nicht, ne.
Finde ich persönlich sogar noch besser als die beiden Filme.
Ja, dann muss ich das. Ach, guck mal, jetzt hast du mir wieder einen neuen draufgepackt.
Ja, los geht's. Nächste Woche die Goonies. Okay. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Probleme, mag aber auch an meiner fehlenden Zeit liegen und wie du mal sagtest, so, wenn man mal fertig auf der Couch sitzt, dann hat man jetzt nicht Lust, irgendwie sich schwere Kost reinzuziehen. Aber ich habe tatsächlich eine Sache entdeckt, wo ich sagen muss, das ist halt was Neues, was Aktuelles. Und da kann man mal Props für dalassen, weil ich es einfach nicht erwartet habe. Auf Prime Video findet ihr eine Show, die heißt The World Most Dangerous Show mit Joko Winterscheid.
Ja, habe ich auch und gesehen.
Ich habe tatsächlich erwartet, dass es halt sowas ist wie, weiß ich nicht, Duell um die Welt, ne? Also, dass er da irgendwie durch die Gegend fährt, irgendwelche Challenges macht, irgendwie Most Dangerous Show klingt halt einfach nach eine Challenge, die wirklich krass ist, es soll alles übertreffen und so genau startet die Show auch mit dieser Prämisse, spielen die, weil es ist was völlig anderes, nämlich beschäftigt sich diese Show, also eigentlich ist es keine Show, sondern eine Dokumentationsreihe, wo Joko Winterscheid sich mit den Problemen unserer Welt beschäftigt, also wirklich mit wirtschaftlichen Problemen, Klimawandel, wo geht die Reise hin? Also es gibt eine Folge, also die erste Folge, die beschäftigt sich rein damit, können Technologien unsere Welt retten? Und geht halt diesen Fragen nach. Es sind auch sehr selbstkritisch dabei, ne, weil er selber sagt, okay, ich fliege jetzt tatsächlich nach Amerika, um mit Bill Gates zu sprechen. Das hätte ich auch am Telefon machen können, aber es ist fucking Bill Gates und am Ende trage ich die Message raus. Also sind auch sehr selbstkritisch dabei und ja, er hat wirklich ein Interview mit Bill Gates gehabt, der ja auch sehr viel für den Umweltschutz Krass. Tut. Aber auch so Themen, wo ich sagen muss, der war hier, wir kommen aus dem Ruhrgebiet und hier, ich wusste das nicht, ist eins der größten von Menschen geschaffenen Natur, oder ich weiß nicht mehr, wie es war, aber ein Braunkohle Abtagewerk, Abbautagewerk, wo er dann da steht und sagt, das das ist, also ich kann es nicht mal in Worte fassen. Man muss einfach die Bilder auf sich wirken lassen, was dieser Braunkohleabbau gemacht hat und was ich glaube RWE war es, mit Greenwashing versucht hat, das wieder gerade zu biegen. Dass sie gesagt haben, wir bauen zwar mit Braunkohle ab, aber guck mal, hier haben wir irgendwie 50 Hektar Wald hingebaut, haben aber gleichermaßen 5-mal größere Flächen irgendwie an einer anderen Stelle wieder aufgerissen oder
ja,
so.
Ja, dieser Braunkohletagebau, der ist wirklich geisteskrank. Da steht ja auch der Bagger ja. 288er, dieses Riesenteil, was einfach die ganzen Tag da nur Erde abträgt, wo Dörfer zerstört wurden, Leute umgesiedelt werden mussten. Und da ist einfach nur so ein Loch. Einfach ein riesengroßes Loch. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie unfassbar groß das ist.
Und als wäre das nicht schon frech genug, haben die da direkt eine Aussichtsplattform hingebaut, um sich das anzugucken mit Sitzen und einen Kinderspielplatz. So nach dem Motto, ja, hier Erholungsort, guckt euch an, wie grandios das aussieht. Also die Serie beschäftigt sich mit extrem aktuellen Themen, sehr kritisch. Mhm. Und wirklich oft ist mir die Spucke im Hals stecken geblieben, wo ich mir dachte, okay, Alter, what the fuck. Jede Folge hat ein anderes Thema. Wie gesagt, eine Folge Greenwashing der Firmen, ne, die versuchen da irgendwie ihr Image reinzuwaschen, indem sie so tun, als wären sie grün. Immer auch mit kleinen Passagen, wo Schauspieler im Prinzip interagieren. Das Ganze kritisch, also so Uwe Ochsenknecht, der quasi eine Rolle spielt, als, ich sag mal, als gieriger Geschäftsmann, der pro argumentiert, warum Greenwashing gut ist, aber im gleichermaßen das Ganze dann für den Zuschauer noch nahbarer macht, dass du sagst, okay, gerade wenn er das sagt, findest du es einfach scheiße. Also es ist sehr fantastisch produziert. Die Florida hat da wieder wirklich ausgepackt und wirklich beeindruckend. Und sogar, und das muss ich sagen, da muss man auch mal seinen Hut ziehen, sogar die Tatsache, dass diese Show für Amazon produziert wurde, wurde nicht ausgelassen. Also selbst okay. Amazon wird hart kritisiert in dieser Show, obwohl sie für Amazon produziert wurde. Und da finde ich toll, muss man einfach sagen, dass die da solche Freiheiten hatten, dann auch wirklich alles kritisch zu betrachten und dass das nicht das auch als Greenwashing irgendwie wegargumentiert wird. Mhm. Also auf jeden Fall von meiner Seite eine große Empfehlung, wirklich toll produziert. Viele Sachen, die man vielleicht so überhaupt nicht mitkriegt im Alltag, die einfach nur, wo du den durchdenkst, wie kann das heutzutage einfach sein? Wie so? Und dann richtet man sich vielleicht mal ein bisschen weniger über Leute auf, die sich auf der Straße kleben und mehr über die Firmen, die hektarweise Kohle aus dem Boden holen und damit Energie schaffen, die teurer ist als verdammte saubere Energie. Also, naja, aber
ja, am Ende geht's dann ganz oft auch um Geld einfach, ne?
Weil die Leute dann eigentlich immer.
Ja. Ja, cool. Also ich hatte nur gesehen, dass es die Sendung gibt. Ich hatte auch gelesen, worum es geht. Aber Props an Joko, dass er seine Reichweite dann dafür nutzt und seine Zeit und so, um darauf aufmerksam zu machen. Ich bin gespannt. Dann werde ich vielleicht nochmal reingucken.
Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also ist halt jetzt nicht, wenn er jetzt sowas wie Duell um die Welt erwartet. Duell um die Welt ist natürlich sehr auf den Comedy-Aspekt natürlich fokussiert, ne? Dass du halt Spaß hast beim Zugucken. Aber da war auch, also ich sag mal, so diese Bildgewalt von Duell um die Welt mit ein bisschen Humor, aber mit viel, viel aufdeckenden Kritiken und Themen, die jeden von uns betreffen und über die man wirklich mal diskutieren sollte und nicht über irgendwelche Gesetze, die noch nicht mal verabschiedet wurden oder die Hälfte der Leute irgendwie in den falschen Hals gekriegt haben.
Ja, ich meine, wenn man das alles so weiß, was passiert und worauf wir zusteuern oder was tagtäglich einfach gemacht wird, dann erscheint das ja auch so lächerlich, wenn Leute dagegen argumentieren, wenn die sagen, ja, brauchen wir jetzt da wirklich noch Solarpanels auf dem Dach oder hier, da isst einer eine vegane Wurst, haha, was für ein Trottel. Ja. Dann wirken diese Leute eigentlich sehr traurig, weil sie die Realität einfach entweder nicht wissen oder leugnen oder nicht verstehen wollen oder was auch immer. Ja, ich hoffe einfach, ich hatte in der Beschreibung gelesen, es geht dann auch immer darum, dass er zeigt, wo die Probleme sind, aber auch so ein bisschen wie an den Lösungen gearbeitet wird.
Genau.
Ich hoffe, dass das irgendwie funktioniert, dass wir auch in 50 Jahren noch einen lebenswerten Planeten haben. Mehr können wir nicht machen.
Also der trifft, also man muss auch sagen, die Leute, die er dort trifft. Also es ist so fantastisch recherchiert. Die haben da so tolle Interviewpartner, sowohl aus Deutschland als auch weltweit. Keine Ahnung, als Beispiel nochmal genannt, trifft er eine Firma, die sich, die ein Konstrukt entwickelt hat, wie sie in eine bestimmte Art von Gestein oder Mineralien CO2 speichern können. Mhm. Das heißt, das, was normalerweise in den Gletschern gespeichert wurde an CO2, was ja jetzt alles freigelegt wird, ne, durch den Klimawandel, Dasselbe Prinzip kann man auch auf Gestein anwenden und da ist es sicher verpackt im Prinzip und dann kann CO2 aus der Luft filtern. Aber die brauchen, das ist so lächer, du hast halt dann über diesen positiven Aspekt und denkst ja, boah, geil, es wurde eine kranke Technologie erfunden, die uns helfen kann. Und dann kommt am Ende wieder, ja, aber wir arbeiten ein ganzes Jahr für, ich glaube, 10% von dem, was eine Firma im Jahr produziert.
Ja.
Und dann denkst du ja auch so, okay, we are doomed einfach.
Ja, da das, ist Sparen, Einsparen in the first place doch einfacher, als sich irgendwelche Hokuspokus-Maschinen auszudenken, die
richtig.
Da auch Energie für brauchen, um das irgendwie richtig aufwendig zu verarbeiten.
Genau, und das halt, verstehe ich halt auch nicht, dass so Sachen wie Klimathemen oder sowas immer politisch abgestempelt wird. Es ist kein politisches Thema. Es ist ein Thema, was in der Politik dringend geändert werden muss, aber es ist unser aller Thema. Es ist, jeder von uns ist gefickt am Ende.
Naja.
Ob du jetzt 60 am Ende bist oder gerade geboren bist oder wie auch immer, die Welt steht wirklich vor einem großen Problem. Und das zeigt die Show sehr gut. Und auch in verschiedenen Facetten. Und da kann man, glaube ich, unvoreingenommen sich das mal reinziehen und sich selber ein Bild bilden. Bild bilden.
Ja. Also es ist ja auch nicht so, dass man sagt, ja, wir steuern darauf zu, sondern wir sind ja drin. Also
ja, genau.
Wenn du dir die Überschwemmungen im Ahrtal anguckst, wenn du guckst, dass Deutschland jetzt gerade wieder riesige Waldbrände einfach hat. Also,
ja.
Wusste auch nicht, dass
wo ist das Mecklenburg-Vorpommern oder wo ist das gerade?
Ja, keine Ahnung, das kam jetzt immer so aus Australien, aber ja, Deutschland. Dann hast du da in New York gesehen, dass irgendwie ganz New York einfach gelb war, wegen riesigen Waldbränden in Kanada. Dann wirst du bestimmt in ein paar Monaten wieder die, wie heißt das, Tornado-Orkansaison da haben, wo bestimmt auch wieder ein paar Orte platt gemacht werden. Australien wird bestimmt dieses Jahr nochmal groß brennen. Weiß nicht, alles trocknet aus, die Leute werden irgendwie flüchten müssen. Ja, ist ein bisschen schwer zu ignorieren. Ich hoffe, wir tun alle irgendwie unseren Beitrag dafür und üben Pressure auf die aus, die noch mehr Beitrag leisten können. Und dafür Props schon mal an Joko, dass er sich dem widmet. Und ich muss dabei immer daran denken, dass Leonardo DiCaprio in seiner einzigen Oscar-Rede das zum Thema gemacht hat, den Klimawandel.
Ja,
also das fand ich auch sehr, sehr stark.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, ich ist halt einfach ein Statement von Joko jetzt. Oder nicht nur von Joko, aber von dem ganzen Team, was dahinter steht.
Ich finde das aber generell geil bei Joko und Klaas, dass das ja zwei richtige Blödel einfach sind, die ja richtig viel dummes Zeug einfach machen und sich wie kleine Jungs kaputt lachen. Und dann gleichzeitig immer so zwischendrin so richtig, richtig ernste Themen ansprechen. Ne? Also du hattest ja über Moria und die Flüchtlingssituation da war's. Du hattest über den Pflegenotstand was.
Die haben ja ihre Social-Media-Accounts an, ich glaube, Aktivistinnen aus dem Iran verschenkt.
Ja.
Dass die über ihre Reichweite im Prinzip Dinge aufdecken können, die da gerade passieren. Also, ne, also das ist, man kann jetzt von denen halten, was man will, aber die setzen sich schon für die richtigen Sachen ein und das finde ich toll. Das ist leider viel zu selten. Kann man natürlich jetzt nicht von jedem verlangen, aber gerade so eine Show auf die Beine zu stellen, Hut ab, wirklich. Toll produziert, macht Spaß zuzugucken, super informativ, super spannend und bildet unseren aktuellen Zeitgeist ab. Und ich hoffe, dass ich mir diese Show in 20, 30 Jahren nochmal einziehe und denke, Gott sei Dank haben wir die Kurve gekriegt, ja, ja. Alter.
Aber es gehört ja auch ein bisschen dazu. Also wenn du sagst, Entertainment ist dafür da, dass es den Menschen besser geht,
ja,
dann hast du natürlich auch ein Interesse daran, dass es den Menschen in allen Bereichen besser geht. Ne? Und das ist ja auch ein großer Teil. Und wenn du möchtest, dass Menschen nicht leiden und nicht ihr Zuhause verlieren und nicht flüchten müssen und nicht krank werden und so, dann möchtest du auch, dass es Menschen besser geht. Deshalb so ein sehr ganzheitlicher Entertainment-Ansatz.
Absolut, absolut.
Ja, cool.
Aber ja.
Sehr cool,
auf dass Prime wir Video. Das
hier besprochen haben. Vielen Dank.
Yes, und vielen Dank auch an Prime Video, dass ihr mal endlich, also die hatten ja wirklich lange Flaute, finde ich persönlich. Und es kommen jetzt immer mehr Formate, wo ich sage, heftig cool. Das ist das, was ich eigentlich von Netflix erwartet hätte, bei dem Preis, den man da monatlich bezahlt. Tatsächlich haut Amazon gerade die Sachen raus. Und da bin ich froh drum, dass da auch mal endlich ein bisschen Qualität rüberkommt und die richtigen Leute engagiert werden.
Ja, ich muss auch sagen, ich hatte jetzt wieder Kritik gesehen an Netflix. Die haben ja in vor allen Dingen Amerika dieses Account-Sharing verboten eingeführt, dass Leute halt zahlen müssen, wenn sie Accounts einfach so sharen. Ich verstehe das ein bisschen. Also ich habe da immer so, ja, also ich verstehe die Leute, die sagen, voll scheiße, jetzt muss ich hier zahlen. Ja, aber ich verstehe auch Netflix, die sagen so, Bro, ihr seid 14 Leute, ihr guckt über ein Konto. du kannst ja auch nicht ein Ticket kaufen im Kino und dich da mit 14 Leuten übereinander reinsetzen, so, ne? Ja. Also ich verstehe ein bisschen, dass sie da sagen, so, ja, irgendwie müssen wir den Bums auch finanzieren. Dann macht aber wenigstens coolen Shit. Und ich stimme dir auch zu, dass Amazon gerade gut auf jeden Fall vorlegt und immer wieder gute Filme auch im Abo hat. Ich bin jetzt gerade nochmal auf die Seite gegangen. Ich sehe zum Beispiel hier Spider-Man, A New Universe oder hier Into the Spider-Verse ist zum Beispiel gerade drin. Midsommar ist gerade drin, den muss ich auch nochmal gucken. Der Exorzist ist gerade drin, also ein paar Sachen. Und was ich sehr cool finde und was ich hoffe endlich ausgebaut wird, die Heimkino-Premiere. Ich weiß nicht, es gibt ja eine eigene Kategorie, die Filme werden gelabelt, aber man findet die alle nicht, die da reingehören. Also Filme, die im Kino sind noch oder gerade eben waren, dass man die jetzt schon natürlich für ein bisschen mehr ausleihen kann. Also zum Beispiel.
Ja, wie Super Mario zum Beispiel.
Genau, ne? Super Mario ist gerade drin oder Dungeons and Dragons oder so. Oder ich weiß nicht, als die anderen Filme da gerade zur Oscarsaison irgendwie liefen, konnte man das auch machen. Also immer mal wieder Filme. Und
ja, wobei ich da einfach kein Fan von bin, ne?
Also, ich finde das, also Fabelmann zum Beispiel auch. Und ich habe es halt nicht hinbekommen, den im Kino zu sehen. Oder manchmal, na, hat man keine Zeit oder möchte dann auch irgendwie nicht oder so. Aber dann finde ich es cool, wenn man diese Chance hat, sich den nochmal auszuleihen und dann von mir aus auch mit mehreren Leuten vorm Fernseher zu gucken. Also die Fabelmanns kostet gerade irgendwie 4,99, wenn du dir den ausleihst. Finde ich eigentlich eine coole Sache. Dass ja, halt gut, die okay, Filme,
4,99,
dass die ja, Filme gut, den Leuten zur Verfügung gestellt werden, wenn du es nicht gebacken bekommen hast, sie im Kino zu gucken.
Das ja, aber ich fand die Preise immer sehr.
Ja, das stimmt, aber musst du ja auch
also nicht. Also 18 Euro bezahle ich gerne, wenn ich ins Kino gehe. Ich bezahle das auch gerne für eine Blu-ray, wenn ich den Film mag. Aber für einen digitalen Film, den ich mir einmal angucken kann. Ja. Deswegen war ich da einfach immer raus. Aber natürlich, also die Option überhaupt zu geben, auf jeden Fall.
Guck mal, aber Super Mario Bros. Gibt's jetzt nur zu kaufen als Heimkino-Premiere für 14 Euro in HD. Wenn du jetzt eine Familie bist, Vater, Mutter, zwei Kinder, kommst du deutlich teurer raus, als wenn du dir den Film kaufst und Popcorn
das zu Hause machst. Ne? Das ja, das stimmt schon. Ja gut, da gebe ich dir recht. Ist aber auch ja nur eine subjektive Meinung. Ne? Also von daher, wenn ihr da Bock drauf habt, dann gönnt euch. Aber um ein bisschen die Zeit zu sparen, würde ich gerne zum nächsten Thema kommen.
Ja.
Weil wir haben jetzt noch natürlich, wie immer, den 42er der Woche.
Woche. Wir haben euch letzte Woche gefragt, ihr habt natürlich fleißig kommentiert. Und zwar haben wir euch gefragt auf Instagram, vielen Dank für euer ganzes Feedback, welchen Film würdet ihr am liebsten aus eurem Gedächtnis löschen und warum? Und ihr habt tolle Sachen geschrieben.
Ihr habt wirklich tolle Sachen geschrieben. Aber ganz kurz, bevor wir auf die anderen zu sprechen kommen, was würdest du denn gerne aus deinem Gedächtnis löschen?
Ich habe zwei Filme aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen Die letzten Glühwürmchen, weil der wirklich nur Pain in mir ausgelöst hat. Oh. Also, das war ein, ich habe dem mal eine 10 gegeben, ne? Weil ich fand ihn sehr, 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 sehr gut. Und der hat auch sehr viel in mir ausgelöst. Ich will das aber eigentlich gar nicht. Ich will auch nicht unbedingt, dass ich den vergesse. Ich will eigentlich, dass es diesen Film gar nicht gibt, dass ich nicht mal noch mal irgendwann in Kontakt damit komme.
Also viel schöner wäre es doch, wenn es die Thematik, um die es geht, nicht gegeben hätte.
Ja, ja.
Dann hätte es den Film auch nicht gegeben im Umkehrschluss. Vielleicht ist das eher die
andere Herangehensweise. Also der Film hat in mir persönlich halt auch sehr, sehr viel bewegt, einfach emotional.
Ja. Ja.
Und ja, das war schon echt ein hartes Brett. Aber ja, wenn es geht, den trotz des guten Filmerlebnisses vielleicht nicht. Und natürlich Klassentreffen 1.0 von Til Schweiger. Das war der mit Abstand beschissenste Film, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe.
Den muss ich irgendwann nochmal gucken, Timon.
Mach das mal fürs nächste Mal. Also der war wirklich so unfassbar scheiße. Also wie gesagt, auch technisch war der einfach schlecht. Du hörst manchmal nichts. Warum läuft laut Musik, wenn Leute einfach nur fahren? Warum gibt's 20 Schnitte in 30 Sekunden, wenn Leute nur am Frühstückstisch sich unterhalten?
Einfach zu nicht. Viel Content gehabt wahrscheinlich. Wir müssen das alles verbraten, was hier abgeht.
Ich gucke jetzt.
Ja,
der läuft auf Netflix im Abo. Guck dir mal bis nächste Woche.
Das ist ja fast schon ein Bestrafungsfilm hier, ohne Spiel einfach. Wenn ich einfach, du darfst dir die Klassiker gucken und ich gucke mir den Schmutz
nein,
an.
Nein, du wolltest ja was Lockeres, Leichtes, was man abends auf der Couch gucken kann. Also da brauchst du wirklich keine Gehirnleistung für. Nichts.
Okay, ja gut, aber ich glaube, dann verliere ich auch Gehirnzellen wahrscheinlich beim Schauen. Das dann, aber ja, egal, ich guck mal, ob ich es schaffe bis nächste Woche, aber ich schreibe mir es mal auf. Ja. Aber hast du denn auch positive Beispiele für Filme, die du gerne vergessen würdest, oder?
Was hast du denn eigentlich noch? Ich könnte natürlich die ganzen hier Interstellar und oder Interstellar oder The Dark Knight oder so. Aber ich bin eigentlich froh, dass ich die geguckt habe und ich gucke die immer noch mal gern.
Ja, das ist genau der Punkt. Ich habe ein bisschen problematisch, ich finde die Frage ein bisschen problematisch, weil ich persönlich würde eigentlich gar nichts aus meinem Gedächtnis löschen wollen. Ich habe mal so drüber nachgedacht, also meine Lieblingsfilme vielleicht, ne, also Filme, die du halt so sehr liebst, ich meine, die du sowieso zwischendurch mal nochmal guckst, die nochmal zum ersten Mal erleben, kann ich absolut nachvollziehen und ja, okay, bin ich dabei, so Helge Schneider-Filme, Harry Potter-Filme, whatever, das nochmal mitzukriegen. Die Frage ist halt, würden die zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ich die nochmal gucke, genauso ballern wie beim ersten Mal?
Also wenn
bei Harry Potter zum Beispiel,
wenn du jetzt Helge gucken würdest, glaube ich nicht.
Weißt du, meinst du?
Ich glaube, du feierst ihn auch so, weil er dich auch so lange begleitet hat und der Humor einfach so in dir aufgenommen wurde.
Ja, aber ich mag das schon. Also, wie auch immer. Und dann habe ich überlegt, so, okay, ich hab ja schon einige Filme, die ich so gar nicht mag. Aber will ich die vergessen? Das ist wie so ein, keine Ahnung, irgendwie ein schlimmes Erlebnis, was man durchgemacht hat und was einen so geprägt hat, aber auch zum Positiven hin verändert hat. Ich glaube, das ist bei vielen Filmen bei mir der Fall, dass ich einfach durch die Filme, die ich nicht mochte, meinen Geschmack besser definieren konnte. Weil wenn du nur gute Filme guckst, deswegen fand die Frage eigentlich auch ziemlich cool, aber als ich dann so drüber nachgedacht habe, als es um mich selber ging, so, ja, eigentlich
gar keinen? Du hast keinen Film?
Eigentlich nix. Nee.
Ach, krass.
Also, wie gesagt, ich habe angefangen aufzuschreiben, aber denke ich mir so, warum sollte ich den vergessen wollen? So, ich mag, dass der in meinem Kopf drin ist.
Aber du hast ja auch noch nicht Klassentreffen 1.0 geguckt.
Aber ich habe noch nicht Klassentreffen 1.0 geguckt. Vielleicht kommen wir nächste Woche da drauf, dass ich den vielleicht wieder vergessen will. Aber ihr habt auch einiges hier wieder mal drunter geschrieben. Wie zum Beispiel Gibbys Beauty Palace. Ich würde gern Final Destination aus meinem Kopf löschen. Hab irgendwie den Teil mal als Elfjähriger gesehen und war deswegen gefühlt 4 Jahre traumatisiert. Ist vielleicht auch der Grund, warum ich heute keine Splatterfilme gucken kann. Ist natürlich eine andere Art von, ich möchte gerne was vergessen. Das ist sogar begründet am Ende.
Verstehe ich aber dann auch auf jeden Fall, wenn das einen so getroffen hat, dass man sagt, nee, das muss jetzt auch nicht sein. Songo Chang hat geschrieben, ich würde Uncharted, Kung Fu Yoga und jeden neuen Jackie Chan Film vergessen wollen, weil die einfach nur Müll waren.
Kung Fu Yoga? Was? Ja.
Er klingt ein bisschen wie ein Bestrafungsfilm bei uns. Ja, Kung Fu Yoga hat er geschrieben.
Ja, ist doch der nächste, ist der Nachfolger von Karamurat hier, habe ich gehört. Kung Fu Yoga. Aber Uncharted mit Tom Holland? War der so scheiße? Den habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich.
Ich glaube, der wurde eher so okay eingestuft. Also so, naja. Aber ich glaube auch, wenn man das Spiel sehr geil fand, dann.
Ja, gut. Wie Nilsk.
Nilsk. Ganz kurz, Kung Fu Yoga ist übrigens auch mit Jackie Chan.
Ach, oh, ja, okay, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Außer, wobei er will es vergessen.
Nein, auch nicht. Wir lassen das.
Aber hier Nilsk schreibt, die Legende von Aang sollte und der Grund sollte ja wohl klar sein. Ich denke auch. Also tut euch einen Gefallen und guckt auf keinen Fall die Legende von Aang.
Nee.
Das ist wirklich nicht nur ein Schlag ins Gesicht für jeden Avatar-Fan, wozu ich mich jetzt persönlich noch nicht mal zuzähle, aber selbst für mich war der Film eine Katastrophe. Das war wirklich schlimm.
Oh, guck mal hier.
Schlimme Erfahrung.
Don Corleone hat geschrieben, ich würde Eragon löschen, sodass ich nur noch die Bücher im Kopf habe und meine Vorstellungen beim Lesen oder Hören des Buches nicht vom Film versucht werden. Verstehe ich. Ja,
ich habe den Eragon-Film als Kind gesehen, ich fand ihn nicht so schlecht, aber ich habe das Buch auch nie gelesen, deswegen kann ich da absolut nichts
zu
sagen.
Ich hatte auch keine Connection zu beiden Sachen, aber ich habe auch Kollegen, die sagen, also die Bücher waren eine 10 von 10 und der Film war einfach nur scheiße.
Stoffäffchen schreibt, Hostel, wegen der Szene mit dem Bohrer und dem Auge. Das war das einzige übrigens, Entschuldigung, ich habe den Drang, das zu verbessern, was ich von dem Film noch weiß, aber sie hat mich verstört. Und nein, ich war noch nie in einem Hostel und werde auch nie in einem übernachten.
So.
Gute Wahl. Statement. Der Film hat das für Hostels getan, was der weiße Hai für weiße Haie getan hat. Das nichts Positives das auf jeden stimmt. Fall. Und der Film an sich ist übrigens auch extrem scheiße, finde ich persönlich.
Ist er nicht das von Uwe Boll?
Oder nee, Hostel ist nicht von Uwe Boll.
Wie heißt er denn von Uwe Boll? Hat er nicht so einen ähnlichen?
Ja, mit Sicherheit hat er, aber frag mich jetzt nicht, was der schon, also
Postel, die Postel hat der.
Ach, Postel meinst du? Ja, gut, aber das ist auch wieder Videospielverfilmung, ne? Ach, auf seine Art und Weise. Hab
ich auch nicht gesehen. Da kann ich noch einschieben, als letztes hier, Tenseki hat geschrieben, der Film, der mir da als erstes in den Sinn kommt, ist Project X. Irgendwie so Partyfilm, wo sie dann von so einem Junkie den Gartenzwerg klauen, wo der seine Drogen drin versteckt hat und am Ende kommt der in einen feuerfesten Anzug und brennt mit einem Flammenwerfer die ganze Nachbarschaft ab, um den Gartenzwerg wieder zu bekommen. Wild und für mich irgendwie so verstörend, dass ich ihn am liebsten nie gesehen hätte. Ich muss sagen, ich fand ihn damals cool.
Ich fand den Film so scheiße damals, ne? Das war in der Zeit, wo ich so eine, ich sag mal, meine leichte Rebellenphase als Jugendlicher losging, ne, wo ich so Full Metal, ne, also alles andere ist scheiße, ist ja Gott sei Dank mittlerweile auch abgeflacht, aber dieser Film hat alles für mich verkörpert, was ich zu dieser Zeit gehasst habe. Oh. Diese ganzen Besäufnisse von irgendwelchen Idioten zu irgendwelcher beschissener Musik. Und ja, weiß ich auch nicht. Also der Film, den fand ich aber verstörend, fand ich den jetzt nicht. Aber gut, das subjektive subjektives Empfinden, dankeschön. Gerlof Alex schreibt, Star Wars Episode 8 und 9, die waren so scheiße, dass ich auf meiner persönlichen Kackliste einen 0,99 und 0,98 Batman wie Superman erreichen.
Find schön, dass das der Maßstab ist.
Ja, Batman wie Superman ist der Maßstab. Also Episode 8, muss ich sagen, nachträglich gefällt mir der eigentlich doch visuell sehr, sehr gut. Aber brauchen wir nicht drüber reden, dass die letzte Star Wars Trilogie ziemlich ins Miese gelaufen.
Also ich war kein Star Wars-Fan und ich fand die schon scheiße. Also das tut mir dann leid.
Aber hast du gesehen alle, die neuen auch?
Nee, nur zwei, glaube ich. Und dann habe ich gedacht, ach ja, ist auch egal.
Hast du den neunten, den letzten gesehen?
Nee.
Ja gut, dann spart ihr das auch.
Aber ich wollte noch sagen, zu Project X, du hattest so das abgerockt, dass das
ach so, Entschuldigung, ja.
In der Zeit war, wo ich wo ich auch in dem Alter war, so, ja, jetzt Party und trinken und feiern. Und ich fand ihn schon cool.
Ich stell dir vor, wir hätten uns gekannt, uns einfach gehasst, weil wir einfach so völlige Gegenparts gewesen wären früher.
Ich glaube, wir waren wirklich in einer ganz anderen Altersphase oder Einstellung einfach. Aber das war halt genauso mit 16. ich fand den cool. Ich weiß nicht, wie gut der gealtert ist. Ich meine, der hat auf IMDb 6,6, ist okay.
Ja, von mir hat er eine schöne 1 gekriegt.
Das ist aber keine 1.
Nee, es ist für mich ein Hassfilm. Es ist für mich ein Film, den gucke ich heute noch und kriege ich Gänsehaut, weil ich einfach wirklich, das ist aber, wie gesagt, subjektiv, ich kann über manche Filme einfach nicht objektiv berichten, ist halt leider einfach so, weil das wurde in meiner Jugend in mir verankert und das geht nicht mehr raus. Das ist leider einfach, tut mir für alle Leute leid, die Project X als Lieblingsfilm haben, aber dann sollte er vielleicht nochmal andere Filme gucken.
Finde übrigens witzig, habe ich gerade gesehen, der Hauptdarsteller in Project X heißt Thomas Mann und der spielt die Rolle Thomas. Und dann gibt's einen Dex Flame, der spielt die Rolle Dex. Also da waren sie richtig
kreativ. Ja, richtige Namen haben sich ausgedacht für die Charaktere.
Eine Alexis heißt einfach Alexis? Wie geil. Miles Teller heißt auch Miles in dem Film.
Ja, Miles Teller ist wirklich das Einzige, was der Film an positiven Aspekten hervorgebracht hat, muss man einfach sagen.
Ich fand den, das war so ein bisschen so Superbad-Vibes hatte der für mich.
Aber Superbad war witzig, Superbad war kreativ, der hatte eine tolle Witze, tolle irgendwie Darsteller, der war nicht so drüber. Und Project X war so der Versuch, boah, jetzt müssen wir wirklich, wir müssen uns alles übertreffen.
Ja, der war jetzt auch kein geiler Party. Film, das stimmt, also natürlich nicht.
Naja, ist auch egal, dann wie auch immer. Aber gut, das war der 42er. Der All-Time-Klassiker Project X, das war der Kuck, sag ich einfach nur zu Project X.
Gut, ja, haben wir das auch abgehakt. Achso, nächste Woche gibt es auch einen 42er, da könnt ihr uns gerne
Nächste Woche wir haben uns wieder bedient an euren Vorschlägen von der letzten Woche tatsächlich, denn dafür haben wir es ja am Ende auch gemacht. Und ihr habt euch gewünscht, dass wir folgenden 42er der Woche einsteuern. Und zwar, welche Rolle aus einem bereits existierenden Film würdet ihr gerne spielen? Beziehungsweise, welcher Charakter wärt ihr gerne? Wir können ja da mal so differenzieren, dass man sagt, okay, wollt ihr wirklich als Schauspieler diese Rolle spielen oder wollt ihr vielleicht einfach dieser Charakter sein und in dieser Welt leben, in der der Charakter lebt? Da kann man ja beides im Prinzip zu dieser Frage sagen. Ja. Wieder unter unserem aktuellen Post auf Instagram drunter ballern und dann reden wir da nächste Woche drüber.
Ja, bitte nur nicht Adolf Hitler aus der Untergang. Alles andere könnt ihr gerne reinschreiben.
Okay. Aber alle anderen Adolf Hitler sind okay aus den anderen Filmen. Nur der Untergang, das geht nicht. Das ist funktioniert nicht.
Ja, vor allen Dingen auch alle anderen Nazi-Rollen in dem Film. Also,
das ist in Ordnung.
Bitte nicht. Na gut. Wir haben natürlich auch heute wieder einen besten Listen-Film, der besten Filme aller Zeiten, die jemals rausgekommen sind. Auf IMDb. mit dabei. Wir sind mittlerweile angekommen bei
Platz Nummer 81. Good Will Hunting. Der gute Will Hunting. Aus dem Jahr 1997 von Gus Van Sant.
81st place. Good Will Hunting. From the year 1997. And the director is Gus Van Sant.
Guck mal, hier wurde direkt das Wortspiel kaputt gemacht, was es im Englischen gibt, mit diesem blöden deutschen Nachsatz. Weil Good Will
der
Hunting,
gute Will Hunting.
Ja, oder es heißt ja auch die Jagd nach dem guten Willen.
Ja.
Aber im Deutschen nicht. Im Deutschen wird ja gesagt, nein, das heißt der gute Will Hunting. So.
Wer ist dafür verantwortlich? Dieser Titel ist so schlimm. Das ist so schlimm. Das ist wirklich mit einer der schlimmsten Filmtitel, die ins Deutsche übersetzt wurden, die wir bisher hatten. Der Filmtitel steht sogar im Filmtitel, aber es reicht nicht. Es muss derselbe Filmtitel nochmal einfach schlecht auf Deutsch übersetzt daneben stehen. Was soll denn die Scheiße?
Das ist, als hätten sie Project X Projekt X genannt.
Ja, aber selbst das hätte sogar noch funktioniert. Das ist ja wirklich, wie du schon sagtest, die Doppeldeutigkeit geht ja völlig flöten, weil irgendeiner gesagt hat, gut Will Hunting, ja, der Typ heißt doch Will Hunting und gut heißt gut, also muss er ja der gute Will Hunting sein. Also dann nennen wir den doch so, dann verstehen die Leute das halt auch, was in dem Film passiert. Aber was passiert denn überhaupt in dem Film, Timon?
Gut, dass IMDb uns immer das Ganze zusammenfasst in einem tollen, knackigen Satz. Will Hunting, ein Hausmeister am Massachusetts Institute of Technology, besitzt eine Begabung für Mathematik, benötigt aber die Hilfe eines Psychologen, um sein Leben eine Richtung zu geben.
Cool.
Ja, das geht sogar von der Beschreibung.
Geht sogar. Ja. Auch wenn halt für mich ein bisschen wenig rauskommt, dass er halt eigentlich ein super krasses Genie ist, was aber keine Option im Leben hat, dadurch, dass er halt als Waise aufgewachsen ist und im Ghetto wohnt. Das sind halt auch nur so Kernpunkte, die, glaube ich, wichtig sind, dass er quasi auf die schiefe Bahn gerade unterwegs ist, aber eigentlich viel mehr aus seinem Leben machen könnte. Ich glaube, das ist so der Kern des Ganzen. Und dann hast du halt Robin Williams als so, ich sag mal, Professor-Psychologen, der ihn zusammen mit anderen vom MIT versucht, auf die richtige Bahn dann zu führen und so weiter und so fort.
Ja, man merkt aber auch, also Will Hunting wird ja von Matt Damon gespielt, dass der aus nicht einfachen Verhältnissen kommt und dass es auch so richtig tief in dem drin sitzt. Also der arbeitet da ja als irgendwie Hausmeister oder Aushilfskraft oder so. Und löst dann da mathematische Probleme, die eigentlich für die hohen Mathematikstudenten sind. Und er löst sie halt so locker einfach nebenbei. Und die bieten ihm halt an, ey, du hast voll die Begabung, kannst was draus machen. Aber er hat da auch gar keinen Bock drauf. Also er ist dann nicht so der, oh ja, endlich wird mein Talent erkannt. Ich werde groß rauskommen und endlich komme ich raus. Sondern er ist so, nee, ich möchte halt mit meinen Jungs abhängen und ich will in einer Bar chillen und mich besaufen. Und vielleicht prügel ich mich mal irgendwie.
Ja, deswegen theoretisch eine ziemlich interessante Prämisse und auch toll besetzt. Am interessantesten finde ich bei dem Film tatsächlich, dass Matt Damon und Ben Affleck, Ben Affleck ist eher Nebendarsteller und Matt Damon spielt den Hauptcharakter, die beiden haben zusammen das Drehbuch geschrieben und der Film ist quasi als Studienaufgabe entstanden von Matt Damon auf Harvard. Der war auf Harvard am Studieren und hatte da irgendwie so einen Kurs für kreatives Schreiben oder für Storytelling oder irgendwie sowas. Und er hat quasi da angefangen mit dem Drehbuch und hat dann Ben Affleck dazu geholt und die beiden haben das dann vollendet. Jahrelang an dem Ding gefeilt und waren dann am Ende sehr glücklich, als dann ihr Drehbuch dann verfilmt wurde.
Und haben zwei Oscars gewonnen, ne?
Zwei Oscars, einmal Originaldrehbuch, einmal bester Nebendarsteller für Robin Williams, absolut verdient. Jetzt aber mal kurz
Butter bei die Fische.
Butter bei die Fische.
Ja.
Findest du,
ja,
dass dieser Film auf unsere Liste gehört?
Nee. Ich habe mich richtig schwer getan mit dem Film. Ich hatte den schon vor einiger Zeit geguckt und da halt nicht drüber geredet, weil ich wusste, der kommt noch auf unserer Liste. Und ich hatte mich da richtig drauf gefreut. Weil ich dachte, okay, das wird halt so eine Geschichte, da geht's auf, da geht's ab. Und am Ende gibt's vielleicht sogar ein Happy End. Ne? Aber es war erstmal nicht die Geschichte, die ich erwartet hatte. Robin Williams kommt relativ spät, also er ist wirklich nur eine Nebenrolle und nicht so der Hauptziehvater. Will Hunting wird nicht das große Mathematikgenie, womit ich irgendwie gerechnet hatte. Und ich muss sagen, das Problem, was ich hatte, war, dass ich den Hauptcharakter richtig, richtig unsympathisch fand. Ich fand den richtig kacke. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, und das ist ein Problem, wenn du keine emotionale Bindung zu dem hast, wenn du dich selber manipulierst, und ich weiß, schwere Kindheit, das sitzt in ihm drin, deshalb ist er bei der Therapie, aber wenn du dich die ganze Zeit selber manipulierst, deine Karriere, deine Beziehung, die Menschen um dich rum, dann hast du es irgendwie auch ein bisschen verdient. So, und ich habe mich richtig geärgert die ganze Zeit, du hast doch die Chance, ergreif die doch in dem Moment, und er hat das irgendwie nicht gemacht und war dann wieder dumm und so, und er wollte auch nicht gemocht werden und war auch irgendwie so herablassend und arrogant und so, und irgendwie bin ich gar nicht mit dem klargekommen, leider. Und ich fand die anderen Charaktere jetzt auch nicht besonders liebenswürdig. Ich fand das jetzt alles nicht so, dass ich mich da groß identifiziert habe oder mir gedacht habe, oh, was ist das für eine coole Truppe oder so. Also ganz wenig emotionale Bindung. Am ehesten dann noch zu Robin Williams. Der hat das echt sehr, sehr stabil gemacht. Der ja da in seiner Figur den Tod seiner Frau verarbeitet auch. Aber ja, weiß ich nicht. Es war sehr wenig, was ich erwartet hatte, auch von der Geschichte, und sehr viel Menschen reden miteinander.
Ja, ich habe ein ähnliches Gefühl, also grundlegend mag ich den Film, das kann man schon mal da lassen, aber aus den Gründen, die du auch gerade fast schon alle genannt hast, sehe ich den Film auch einfach nicht auf unserer Liste. Also es ist eine schöne Geschichte, ich mag den Aufhänger, dass du halt jemanden hast, der eigentlich nicht viele Perspektiven im Leben hat, aber unfassbar, also wir sprechen jetzt hier nicht nur von jemandem, der so ein bisschen was kann, sondern der Charakter ist ja wirklich der wird als Genie dargestellt.
Also schlauer als die Professoren.
Genau, schlau als die Professoren, jemand, der quasi der neue Albert Einstein werden könnte, auf gut Deutsch. Und die Professoren sehen halt das Potenzial in ihm und kämpfen im Prinzip darum, ihn dahingehend zu bewegen, dass er was aus seinem Leben macht. Eigentlich ein schöner Aufhänger, eigentlich ganz gut. Also man kann den Film auch gut weggucken. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, er fängt schon damit an, dass ich dem, also Matt Damon ist jetzt noch einer der besseren, aber der kompletten Truppe nehme ich dieses Ghetto-Dingen nicht ab.
Ja, also, er sieht nicht aus wie ein Ghetto-Typ, leider.
Genau, also das ist halt so, die sehen halt alle aus, als wären sie, das ist jetzt kein nicht böse gemeint, aber die sehen halt auch aus, als hätten sie auf Harvard studiert. Und hätten sich dann einfach nur Kleidung angezogen, die dazu passt. Dahingehend habe ich das Ganze nicht abgenommen. Und ich finde, der Film erzählt auch sehr lange immer dasselbe.
Ja, das stimmt.
Also er wiederholt sich oft, also da kommt halt wenig zum Ende hin, wenig Überraschendes, Neues. Es tendiert dann alles schnell dazu, dass du weißt, okay, es wird ein Happy End geben, alles wird gut, und es ist keine Spannung in dem Film. Ne, es muss nicht immer alles mit Plot-Twists oder irgendwas voll sein.
Aber es ist jetzt aber auch nicht so ein Psychogramm, was ich erwartet hätte von so einem menschlichen Charakter, dass ich sage, oh, das ist aber interessant. Ja. Weil du hast ja eigentlich die Voraussetzung da, diese verzwickte, geniale, aber irgendwie auch schwierige Persönlichkeit und einen Psychologen auf der anderen Seite, der sich öffnet, selber öffnet, um an ihn heranzukommen. Ja, und das ist ja eigentlich eine Kombination, die einen emotional auch irgendwie wachrütteln könnte und selber was in einem auslöst. Passiert mit mir aber leider überhaupt nicht. Also ich finde, das funktioniert nicht so gut, wie man das hätte machen können.
Absolut. Also der Film hätte auch ohne Robin Williams wahrscheinlich fast gar nicht funktioniert. Robin Williams hat, obwohl er nur eine Nebenrolle gespielt hat, sehr viel dazu beigetragen mit seinem Charme. Gerade weil er halt dem Hauptcharakter dann auch als erster irgendwie die Stirn geboten hat, mal gegengefeuert hat. Also er spielt halt quasi einen Charakter, von dem man genau solche Dinge halt nicht erwartet. Das ist so die einzige Überraschung in dem Film, meiner Meinung nach. Nichtsdestotrotz viele philosophische Ansätze, die ich sehr nett fand, leider aber nicht so krass, dass man sagt, ich denke da nach dem Film noch drüber nach, was da solche Ansätze eigentlich mit sich bringen sollten.
Wie gesagt, ich hatte den ja schon vor ein bisschen was geguckt, also vor, weiß nicht, 3-4 Monaten vielleicht. Mhm. Und ich habe schon sehr viel wieder vergessen einfach, weil das auch so ein bisschen belanglos einfach war.
Absolut. Ich habe den Film vor ein paar Jahren gesehen, ich musste den noch mal gucken jetzt vor dem Podcast, weil ich noch nicht mal mehr mir merken konnte, was der Aufhänger von dem Film war. Also das ist so ein Ding, den guckst du, den magst du und den vergisst du wieder. Und wenn man jetzt mal einen anderen Film mit Robin Williams nimmt, der einen ähnlichen philosophischen Ansatz hat und, ich sag mal, auch sich ähnlich anfühlt vom Feeling her des Films, das ist Club der Toten Dichter, den fand ich viel besser. Den fand ich deutlich besser als Good Will Hunting. Den würde ich vielleicht jetzt auch nicht unbedingt auf unserer Liste hier an der Stelle sehen, aber deswegen sage ich halt, also Good Will Hunting, die Geschichte ist interessant, ne, dass die beiden Jungen, also wirklich Matt Damon und Ben Affleck waren halt noch sehr jung, als sie den Film geschrieben haben, und auch das war auch, lass mich mal kurz über die Filmografie gucken, aber ich glaube, es war auch einer der ersten Produktionen, die beiden halt, also ersten größeren Produktionen, die beiden mitgemacht haben.
Ja, wie gesagt, die waren ja gerade auf dem College, ne? Also
Genau, ja gut. Wo ist er denn? Ach, hier Besetzung. Ich schaue einmal ganz kurz, was Matt Damon, weil Matt Damon muss man, ich bin kein Fan von Ben Affleck, den mag ich gar nicht so gerne. Matt Damon hat aber doch schon ziemlich coole Sachen gemacht, der Masiana und Downsizing mochte ich eigentlich ganz gerne.
Ja, der
gerne.
War ja auch bei Dings hier, er ist doch James Ryan, oder?
Genau, ja, den habe ich leider nicht gesehen, weil ich so Action-Dinger bin ich eigentlich so halbwegs raus.
Moment, der Soldat James Ryan hatten wir doch besprochen.
Ach, ich habe Jack Ryan verstanden. Soldat James Ryan natürlich, da hat er auch mitgespielt.
Den habe ich mir jetzt wegen dieser Action-Sache nicht sagen.
Nee, ach, ich habe jetzt doppelt verwechselt. Ich habe verstanden, dass du Jack Ryan gesagt hast, hat aber an Action gedacht und habe dann das mit der Bourne-Identität verwechselt, wo er mitspielt. Oder
Bourne, das war jetzt aber wirklich viermal um die Ecke.
Ja, egal, ich habe diese Action-Dinger nicht gesehen, aber Soldat James Ryan natürlich, da spielt er auch
war mit. War ja auch auf unserer Liste, ne? Also
genau.
Musst du, ja.
Aber er hat tatsächlich einige Filme vor Good Will Hunting gespielt, aber, wenn man mal ehrlich ist, nichts, was irgendwie von Relevanz war, finde ich. Und direkt nach Good Will Hunting kam der Soldat James Ryan. Also das war auch so ein Sprungbrett für Matt Damon
auf jeden Fall. Ja, ja. Also Departed kam danach, der Marsianer kam danach.
Worum ging's noch mal in Departed? Kannst du das noch mal kurz erklären?
Boah, ey.
Das ist genau dasselbe wie das hier. Das sind so, weiß ich nicht, das ist irgendwie so eine Matt Damon-Krankheit bei vielen Filmen, habe ich das Gefühl.
Aber liegt das wirklich an ihm? Also
Nein.
Das ist einfach Pech, ich glaube, viele Leute, die Departed als coolen, richtig coolen Film abgespeichert haben, könnten mir ohne Vorbereitung aus dem Stegreif keine gute Zusammenfassung davon geben.
Meinst du?
Finde ich. Weiß
nicht. Oh, ich mute mich mal eben hier wegen Tatütata.
Ja.
Nee, jetzt ist jetzt schon wieder weg hier. Nein. Naja, ja, aber wie gesagt, also wie kann man sich mal angucken, ist ein Film, der wird oft vorgeschlagen, wenn man sagt, ich suche nach gute Filme Google. Ne, dann kommt Good Will Hunting, kommt da schon mit auf die Liste. Ist auch okay. Also wie gesagt, die Oscars, finde ich, haben sie auch verdient. Ist ein cooles Drehbuch. Ich finde, die Dialoge hätten besser sein können, aber für das Alter, was die da hatten, als sie das geschrieben haben, ist das schon in Ordnung, finde ich persönlich. Und Robin Williams kann man sich einfach, also auch wenn man immer so einen miesen Beigeschmack hat, weil es einfach auch echt traurig ist, dass der Mann leider schon verstorben ist,
ja.
Und wie er verstorben ist, ist ja, macht einen dann doch immer ein bisschen betroffen, weil es halt so in den Filmen ist ja immer so der liebe, den will man einfach in den Arm nehmen, diesen Mann. Ich liebe ihn einfach, aber naja.
Ja, ich habe dem eine 7 gegeben, einfach abschließend.
Dito, ich, ja. Ja.
Naja.
Er wurde gedowngradet, Entschuldigung, ich habe gerade einen Schluck getrunken. Er wurde gedowngradet von einer 8. Hatte vorher eine 8, aber ja. Dadurch, dass ich alles vergessen habe und beim zweiten Mal schauen auch so, ja gut, okay, ich habe schon deutlich Besseres gesehen, ist auf eine 7 runtergegradet.
Wir haben jetzt viel kritisiert, es ist kein schlechter Film auf jeden Fall. Wie gesagt, der hat auch 2 Oscars gewonnen, ne? Also der ist immer noch gut im Filmuniversum. Ja. Aber
deswegen,
wenn wir ihn bewerten müssten auf der besten Liste, dann würde ich ihn nicht so weit oben sehen.
Nee. Das nicht einer der besten Filme aller Zeiten. Vielleicht auf IMDb, aber nicht aller Zeiten.
Dafür,
aber einer der besten Filme.
Ja. Sorry, irgendwie fallen wir uns heute oft ins Wort. dafür sind zu viele Filme auch noch darunter, die meiner Meinung nach besser sein werden.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich wollte gerade den Übergang schaffen zur anderen Liste, die wir haben, die unsere Metaliste der wirklich besten Filme aller Zeiten.
Yes.
Und da können wir jetzt eigentlich auch noch kurz drüber sprechen. Auf Platz 81 ist Into the Spider-Verse von 2018.
Oh, krass,
und
ist ja schon
wir haben ja, aber wir haben gerade auch festgestellt, dass Across the Spider-Verse, der Nachfolger, tatsächlich bei IMDb auf Platz 11 hochgerutscht ist.
Ja, er ist jetzt über Forrest Gump einfach.
Das ist so krass. Wir müssen diesen Film endlich sehen, Timon. Direkt nach Klassentreffen 1.0.
Ja, den guckst du zuerst und dann gucken wir den anderen.
So. Ich kann ja mal hier in Bochum nachfragen, ob die vielleicht uns Klassentreff nochmal reinlegen können. Dann können wir ein Double-Feature machen.
Vielleicht wir streichen davon. Singing in the Rain fürs Event und machen stattdessen einfach Klassentreffen 1.0. Also alle, die jetzt dabei wären, würde Daumen hoch geben. Dann machen wir das.
Liebe Grüße nochmal an die Gewinner, die bei unseren letzten Kino-Events vor 3 Jahren die Klassentreffen 1.0 Poster gewonnen haben. bei unserem Spiel.
Mein Beileid, ja. Hoffentlich war das irgendwie praktisch, wenn ihr
mal null
gestrichen habt und dann eine Unterlage brauchtet oder sowas.
Ja, kam so wahrscheinlich irgendwie festgekleist, tapeziert an der Wand und haben dann ihre Kaution nicht mehr wieder gekriegt, als sie umgezogen sind. Jo, ja, ich sag mal, wir hatten zwar noch ein Spiel vorbereitet, aber
Marcel muss los,
heute muss ich mal los, leider. Dementsprechend schieben wir das auf nächste Mal, würde ich sagen.
Machen wir.
Und ja, es bleibt eigentlich nur zu sagen, erstmal auch nochmal vielen Dank für 1000 Follower auf Instagram. Ja, haben wir jetzt geschafft.
Dankeschön.
Ja, vielen, vielen Dank. Dürft natürlich auch gerne weiter rein followen und da auch den 42er der Woche einmal unter dem aktuellen Post kommentieren. Sichert euch eure Tickets fürs erste oder das nächste Event vom 42 Podcast live in Bochum. Unter 42podcast.de findet ihr die Links oder auf Social Media oder in der Beschreibung hier von der Folge. Und ansonsten bis nächste Woche, Timon.
Dankeschön. Macht's gut, Leute. Tschüssi.
Tschüssikowski.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.